Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Morgen. Ja, eine neue Predigtreihe beginnt und ich habe euch eine kleine Begebenheit aus dem letzten Jahr mitgebracht. Und zwar war ich da im Heimaturlaub im schönen Frankenland. Ich komme nämlich aus der Nähe von Nürnberg, für die, die das nicht wissen, das ist in Bayern. Wir sind mit meinen Geschwistern in den Tiergarten in Nürnberg gegangen, also in den Zoo. Ja, kleiner Ausflugstipp, falls ihr mal in Nürnberg seid, der Tiergarten ist sehr schön. Und wir wollten gerade loslaufen. Und mein Bruder musste nochmal auf Toilette und dann haben wir halt draußen gewartet. Und dann kam er zurück und hat uns dann folgende Story erzählt, die sich vor den Kabinen abgespielt hat. Und zwar war da ein kleiner Junge mit seinem Papa und der Papa hat den Jungen gefragt, natürlich fränkischer Dialekt, musst du klein oder groß? Antwort, groß! Also gehen die beiden in die Kabine, schließen die Tür hinter sich zu. Mein Bruder hört dann eben, sieht die beiden nicht mehr, hört nur noch die entsetzte Stimme des kleinen Jungen. Papa, kann man hier nicht runterspülen? Sagt der Vater, doch freilich, Spülgeräusch vorstellen. Papa, wieso spülen manche Leute nicht runter? Das frage ich mich ja. Vielleicht fragst du dich jetzt, was diese kleine Anekdote mit Begabung zu tun hat. Wenn ja, dann habe ich ja schon ein Ziel erreicht, was ich mit der Geschichte hatte. Aber ich glaube, wenn wir uns heute diesen Text anschauen, und ich glaube nicht nur dieser Text, sondern die ganzen Texte, die in den nächsten Wochen kommen aus dem Korintherbrief, eigentlich der ganze Korintherbrief, hat ziemlich viel damit zu tun, dass wir Dinge runterspülen müssen. Wie komme ich darauf? Ich stelle immer wieder fest in meinem Leben, dass die Gedanken, die in meinem Kopf sind und auch sogar feste Meinungen, die in meinem Kopf sind, nicht mit dem übereinstimmen, nicht von der Wahrheit Gottes geprägt sind. Dass sie nicht von dem geprägt sind, was Gott mir zusagt. Und das kann verschiedene Lebensbereiche betreffen, aber vor allem auch und ohne Zweifel wirklich bei diesem Thema Gaben, merke ich das, wie ich über Gaben denke, was ich über meine Gaben denke, was ich über Gaben denke, die andere haben und vor allem, was ich über meine Gaben denke im Vergleich zu den Gaben, die andere haben. Auf der Bibelschule habe ich gelernt, dass es gut ist, am Anfang einer Predigt eine provozierende Aussage zu machen und ich lehne mich heute ganz weit aus dem Fenster und behaupte, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht. Dass ich nicht der Einzige bin, dessen Gedanken oft nicht von der Wahrheit bestimmt sind, die Gott zu dir sagt, die Gott zu uns sagt. Sondern dass ich oft Lügen glaube. Dass ich oft Lügen über meine Gaben glaube. Und diese Lügen haben dann auch Einfluss auf andere Lebensbereiche, auf andere Lebensfragen. Zum Beispiel, was ist der Sinn des Lebens? Wer liebt mich? Wer wertschätzt mich? Was bin ich wert? Und diese Lügen können wir mit dem Wasser der Wahrheit Gottes runterspülen. Also ist wirklich die Frage, wieso spülen wir nicht runter? Vielleicht denkst du, deine Gabe wird hier in unserer Gemeinde nicht gebraucht. Oder dass andere das ja eh besser können als du. Vielleicht denkst du sogar, dass du gar keine Gaben hast. Gott hat alle anderen beschenkt. Aber dich hat er scheinbar ausgelassen. Oder du hältst ziemlich viel von deinen Gaben. Denkst vielleicht sogar, dass du was Besseres bist als andere, weil du Sachen besser kannst. Oder du hast eine Gabe, die nicht so viele haben. Vielleicht eine Gabe, die ein bisschen außergewöhnlicher ist. Und du denkst, tja, Die anderen können vielleicht XY, aber ich habe eine prophetische Gabe. Und das haben ja nicht so viele. Genau auf dieser Schiene waren auch die Korinther damals unterwegs. Und wenn wir uns jetzt angucken, was Gott zu diesem Thema sagt, dann werden wir feststellen, dass Paulus immer wieder, der diesen Text verfasst hat, immer wieder auf einen bestimmten Punkt zu sprechen kommt. 1. Korinther 12, Vers 1. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen. Schon mal beruhigend, das heißt, jetzt kommen Antworten. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen lassen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen. Götzenbildern, die nicht einmal reden können. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr. Es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Als diese Zeilen geschrieben wurden, gab es drei große religiöse Gruppen, in die man die Welt einteilen konnte, grob. Und zwar gab es einmal die Heiden, die also an viele Götter geglaubt haben. Dann gab es die Juden, die an den einen Gott geglaubt haben und heute auch immer noch glauben, an den wir auch glauben. Und dann gab es die Christen, die in diesem Gott der Juden, die in Jesus, den menschgewordenen Gott der Juden, erkannt haben. Und Paulus, der diesen Brief an die Korinther geschrieben hat, stand jetzt vor dieser Herausforderung, dass die Gemeinde in Korinth zu zerfallen drohte, weil es da nämlich ganz viele verschiedene Gruppierungen gab. Das kann man in den anderen Kapiteln des Korintherbriefs auch lesen. Da geht es ständig darum, dass irgendwelche Leute denken, sie sind besser als andere, weil sie bestimmte Sachen essen oder nicht essen oder weil sie bestimmte Lehren besser finden als andere Leute. Man kann ganz viel über Lagerbildungen und Streitereien lesen. Und manchmal ging es dabei auch darum, dass einige Leute früher eben an viele Götter geglaubt haben, also Heiden waren, und andere waren vorher Juden, bevor sie Christen wurden. Und deshalb ist es für Paulus besonders wichtig, dass er immer wieder betont, dass wir in der Gemeinde zwar unterschiedliche Menschen sind, unterschiedliche Hintergründe haben, aber dass alle Christen denselben Heiligen Geist Gottes haben. Erst geht er hier auf die Heiden ein. Erst geht er auf die Heiden ein und sagt, hey, schaut mal, früher wart ihr Gefangene. Ihr habt euch ständig irreführen lassen. Ihr wart auf der Suche nach einem Lebenssinn. Ihr wart auf der Suche nach Erfüllung. Ihr seid immer wieder, hat es euch in den Tempel gezogen, weil ihr irgendwas bei den Göttern gesucht habt. Aber diese Götter, die sind stumm. Die sind tot. Die waren nie lebendig. Die haben euch nie das geben können, was ihr gesucht habt. Ihr habt nach Orientierung im Leben gesucht, aber ihr habt euch irreführen lassen. Damals hießen diese Götter Isis, Apollon, Dionysos. Heute heißen sie Sex, Geld, Alkohol, Arbeit, Dinge, die ich vielleicht besser kann als andere, wo ich der Größte bin, in den sozialen Medien auch, wo ich die Schönste bin, wo ich der Muskulöseste bin oder zumindest versuche, es so aussehen zu lassen, noch einen Filter drüberlegen. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen lassen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen. Götzenbildern, die nicht einmal reden können. Aber wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann bist du frei. Dann bist du frei. Du darfst lernen, Vergebung anzunehmen. Und du bekommst Orientierung für dein Leben. Und mit diesem zweiten Satz, der dann kommt, spricht Paulus eine Haltung an, die unter den Juden damals üblich war. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Im Alten Testament gibt es eine Stelle, an der steht, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und weil Christus am Kreuz gestorben ist, war das eine übliche Haltung unter Juden, dass sie gesagt haben, dieser Jesus, der ist ein verfluchter Gotteslästerer, weil er am Holz hängt. Paulus sagt, also manche von euch waren früher Heiden und wurden getrieben, immer wieder Lebenssinn und Erfüllung in anderen Göttern zu suchen. Andere waren früher Juden, die in Jesus halt diesen verfluchten Gotteslästerer gesehen haben. Die haben die Wahrheit auch nicht erkannt. Die Heiden haben die Wahrheit nicht erkannt. Die Juden haben die Wahrheit nicht erkannt. Aber jetzt seid ihr alle durch den einen, durch denselben Heiligen Geist zu dieser Aussage gekommen, zu diesem Statement. Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Und das bedeutet weit mehr als nur, Jesus ist Chef oder so. Das bedeutet, wenn man sich das im Griechischen, dieses Wort Kyrios für Herr, wenn man sich das anschaut, dieses Wort ist aus dem Alten Testament her übernommen worden und dort wurde es für Gott gebraucht. Dieses Statement heißt, Jesus ist Gott. Und zu diesem Statement, das uns Christen seit 2 Jahrtausenden vereint, kommen wir nur durch den Heiligen Geist, durch diesen einen Heiligen Geist Gottes, der in unserer Gemeinde wirksam ist und der auch in allen anderen christlichen Kirchen wirksam ist. Es ist derselbe Geist. Nachdem Paulus also geklärt hat, wo die Korinther herkommen, was ihr gemeinsamer Standpunkt ist, wird es in den restlichen weiteren Versen um eine bestimmte Sache gehen. Es geht nicht darum, alle Gaben aufzuzählen oder irgendwie zu zeigen, welche Gaben besser sind als andere, sondern ganz im Gegenteil. Paulus will diese eine Sache klarstellen. Und das ist die zentrale Botschaft von heute. Und das ist auch das, womit wir unsere Lügen runterspülen werden. Es gibt viele Gaben. Hier stehen bei weitem nicht alle, aber nur einen Geist, der sie verteilt. Viele Gaben, aber nur ein Geist. Weiter ab Vers 4. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Verschiedene Gaben, verschiedene Dienste, verschiedene Kräfte. Man könnte jetzt natürlich große Theorien aufstellen und irgendwie versuchen, das in 3 Kategorien zu teilen. Aber unter anderem aufgrund des Kontextes, in dem diese Verse auch stehen und auch aufgrund von anderen Stellen, an denen Paulus über Gaben schreibt, kann man eher davon ausgehen, dass er jetzt nicht hier einen riesen Fass aufmachen will mit 3 Kategorien, wo der Geist nur für die Gaben zuständig ist und der Herr nur für die Dienste und so weiter, sondern er möchte diesen einen Punkt betonen und deswegen macht er 3 Aussagen, die das Gleiche betonen. Es gibt viele Gaben, aber nur einen Geist, der sie verteilt. Und wenn wir uns jetzt konkret diesen Gaben zuwenden, die Paulus hier nennt, dann wird das uns weiterhin begleiten, dass er immer wieder auf diesen einen Punkt zurückkommt. Und später werden wir dann auch sehen, warum das so wichtig ist. Vers 8. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist. Einem dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun. Ein anderer, prophetische Aussagen zu machen. Wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Und ein anderer, das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes. Und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Es gibt viele Gaben, aber nur ein und denselben Geist, der sie verteilt. Ich könnte jetzt jede Gabe einzeln erklären, durchgehen und alle möglichen Fragen versuchen zu beantworten, die es dazu gibt. Aber ja, jeder von uns muss morgen wieder zurück in den Alltag, deswegen reicht uns die Zeit dazu nicht aus. Trotzdem, liebe Brüder und Schwestern, möchte ich euch, was die Gaben des Geistes angeht, nicht im Unklaren lassen, wie Paulus es formuliert, und werde mit euch zusammen deswegen mir jede Gabe kurz anschauen, aber es werden auf jeden Fall Fragen offen bleiben. Als erstes wird hier genannt das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis. Diese beiden Gaben sind nicht so ganz klar voneinander zu trennen. Manche meinen, dass das Wort der Weisheit eher praktisch zu verstehen ist, praktische Ratschläge zu geben, und das Wort der Erkenntnis ist eher intellektuell, ist eher ja, vielleicht auch theologisch, eher theoretisch. Andere sagen, dass es genau umgekehrt zu verstehen ist. Diese beiden Dinge sind nicht so klar voneinander zu trennen. Was man aber mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, ist, dass es um Gaben geht wie Lehren, Beraten, Seelsorge und solche Dinge. Und hierbei ist wichtig, dass es um eine Geistesgabe geht. Und das bedeutet, dass es nicht unbedingt darum geht, ob die Person jetzt schon sehr viel Lebenserfahrung hat oder nicht. Ein Wort der Weisheit beispielsweise, das kann auch von einem Jugendlichen kommen. Und das kann bedeutsamer sein als das, was eine ältere Person sagt, wenn sie diese Gabe nicht hat und der Jugendliche hat eben die Gabe. Nächste Gabe, die genannt wird, ist der Glaube. Wieso der Glaube? Wieso steht Glaube in der Liste mit Gaben? Glauben nicht alle Christen? Natürlich, also jeder Christ glaubt. Und hier geht es auch nicht nur um Menschen, die irgendwie besser glauben würden als andere. Aber es gibt Situationen in meinem Leben und bestimmt auch in deinem Leben als Christ, wo es einfach schwer fällt, an Gott dran zu bleiben. Wo wir anfangen, an Gott zu zweifeln. Und dann ist es wie der erste schöne Frühlingstag, sonnige Frühlingstag, nach einem langen, dunklen Winter, wenn dann ein Christ kommt, ein anderer Christ, und dir wieder Mut zuspricht, wenn er mit dir zusammen betet, wenn er mit dir zusammen in diesen Tiefen des Lebens steht, wenn er diese Gabe des Glaubens, die Gott ihm geschenkt hat, für dich einsetzt, so wie alle Gaben gegeben sind, um weitergegeben zu werden, wie wir es in Vers 7 gelesen haben. Paulus schreibt weiter und er nennt die Gabe zu heilen. Natürlich klingt diese Gabe für unsere westlichen deutschen Ohren erstmal ein bisschen abgespaced, abgedreht. Aber auch hier unter uns gibt es Menschen, die das schon erlebt haben und die diese Wahrheit bestätigen können, dass Gott auch heute noch körperlich heilt. Was mir hierbei wichtig ist, ist, dass Heilung niemals verfügbar sein kann. So nach dem Motto, ja, ich schmeiße hier mal ein Gebet oben in den Heilungsautomaten rein und dann kommt unten die Dose Heilung raus. Gott bleibt souverän und Gott ist derjenige, der entscheidet, ob Heilung geschieht oder eben nicht. Bei den Wundern, die dann genannt werden, ist es so, dass man davon ausgeht, dass Paulus hier von geistlicher Kampfführung spricht. Weil er auch in anderen Briefen ganz offen mit diesem Thema umgeht. Und deswegen ist vielleicht das Wort Wunder nicht ganz so gut übersetzt. Vermutlich ist hier eher von Machttaten zu sprechen. Und die stehen eben mit dieser geistlichen Kampfführung in Verbindung. Das heißt, es geht um Christen, die das Evangelium in der unsichtbaren Welt mit besonderer Autorität verteidigen können. Prophetisches Reden und dann eben auch im Zusammenhang damit die Gabe, diese auch zu interpretieren, ob das von Gott kommt oder nicht. Das bezieht sich nicht nur auf Sachen, die irgendwie die Zukunft vorhersagen oder so, sondern da geht es einfach darum, was Gott in die momentane Situation hineinsprechen kann. Das kann etwas sein, was für die Gemeinde bestimmt ist. Das kann etwas sein, was für Einzelpersonen bestimmt ist. Interessanterweise spricht Paulus in Kapitel 14 nochmal über die prophetische Gabe und schreibt dort, dass alle Christen sich um diese Gabe bemühen sollen. Finde ich ziemlich logisch, weil was kann es Besseres geben, als wenn wir alle Wege, alle Möglichkeiten nutzen, um von Gott zu hören und zu hören, was er für unser Leben bereithält und was er zu uns sagen möchte. Wichtig ist hierbei nur, dass die Prophetie immer geprüft werden muss. Es muss immer geprüft werden, ob die Prophetie wirklich von Gott kommt. Und die letzten beiden Gaben hängen wieder eng zusammen. Die Gabe, in Sprachen zu reden und die Gabe, diese Sprachen auch zu übersetzen. In Kapitel 14 kommt Paulus auch auf diese Gaben nochmal zu sprechen. Und dort kann man ein paar Punkte rauslesen, die man über die Sprachenrede oder die Sprachengabe sagen kann. Und zwar ist das einmal, dass die Sprachengabe von Gottes Geist eingegebenes Reden ist und dass es für die Anwesenden unverständlich ist. Zweitens ist dieses Reden an Gott gerichtet. Und drittens hat der Redende immer die Kontrolle über sich selbst. Das heißt, er wird jetzt nicht irgendwie von einem Geist kontrolliert und kann nicht mehr seine Stimme kontrollieren und weiß nicht, was mit ihm geschieht und ist völlig weggetreten. Und das Letzte, was man noch sagen kann, ist, dass die Gabe der Übersetzung, die hier genannt wird, auch der Redende selbst haben kann. Das bedeutet, dass es nicht wie bei der Prophetie, dass das jetzt irgendwelche Botschaften für die Gemeinde sein können oder für andere Einzelpersonen, weil sonst müsste man es ja prüfen können, sondern die Gabe der Sprachenrede ist eine Form des Gebets und richtet sich immer an Gott. Zum Abschluss dieser Aufzählung liest sich dann der letzte Vers wie so eine Art Zusammenfassung, wo Paulus dann wieder auf diesen einen Punkt zurückkommt. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes. Und er ist es. Es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Es gibt viele Gaben, aber nur ein Geist, der sie verteilt. Ja. Danke, Valentin. Du hast jetzt ein paar Gaben erklärt und du hast immer wieder gesagt, dass es viele Gaben gibt, aber nur einen Geist. Und was soll ich jetzt damit anfangen? Was hat das mit mir zu tun? Erinnert ihr euch an die Lügen, die wir runterspülen sollen? Welche Lügen glaubst du über deine Gaben? Glaubst du, du bist nicht begabt? Glaubst du, dass deine Gabe nicht gebraucht wird? Vielleicht, weil du eine Gabe hast, die in unserer Gemeinde noch nicht so stark vorkommt? Vergleichst du dich mit anderen? Die anderen, die können das ja viel besser als ich. Die können Gott viel besser dienen. Wer bin ich schon? Ich sollte das einfach den anderen überlassen. Oder kommst du zu einem ganz anderen Ergebnis und sagst, ui, das kann ich aber eigentlich besser als der. Oh, die will diese Aufgabe übernehmen. Da weiß man ja schon, wie das ausgeht. Aber ich sage nichts dazu. Hätten sie mich gefragt, dann wäre das anders ausgegangen. Kennst du solche Gedanken? Kennst du solche Lügen? Weil ich kenne sie. Ich muss Gottes Antwort auf diese Lügen hören. Es gibt viele Gaben, aber nur einen Geist. Einen Geist, der sie verteilt. Ein Geist, ein Herr, ein Gott. So wie es Paulus in diesen zentralen Versen schreibt. Das sind die zentralen Verse dieses ganzen Textes. Weil das ist, was er durch den ganzen Text durchbetont. Wir sind nicht aus unterschiedlichen Motivationen Christen geworden, sondern weil der eine Geist Gottes, der eine Geist uns den Weg gezeigt hat, weil er uns gezeigt hat, dass wir geliebt sind, weil er uns gezeigt hat, dass wir angenommen sind, weil er uns gezeigt hat, dass wir wertvoll sind und dass wir nicht mehr so tun müssen, als ob wir die Größten wären, dass wir nicht mehr schauen müssen, dass wir von anderen Menschen möglichst viel Anerkennung, möglichst viel Ehre bekommen, um irgendwie die Leere in uns aufzufüllen. Nein, wenn du dich für Jesus Christus entschieden hast, dann bist du frei von diesen Lügen. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann sei herzlich eingeladen, frei von diesen Lügen zu werden. Endlich diese Erfüllung, diese tiefe Erfüllung in deinem Leben zu erleben, die Christus uns schenkt. Paulus will diese Lügen aus den Köpfen der Korinther streichen. Von wegen, ja, meine Gabe ist besser als die andere. Genauso gut könnte man auf seine Haarfarbe stolz sein. Aber sich selbst fertig zu machen und zu sagen, ich bin nicht begabt oder meine Gabe ist nicht so wichtig, die anderen, die können das viel besser als ich. Und das ist auch für mich ein hartes Brot, das zu erkennen. Auch diese Haltung ist Hochmut, auch diese Haltung ist Stolz. Weil mit dieser Sicht stellst du dich vielleicht nicht über andere Menschen, aber du stellst dich über das, was Gott über dein Leben sagt. 1. Petrus 4. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Du bist begabt. Du bist von Gott geschaffen. Und dieser Gott, der dich geschaffen hat, er wertschätzt dich. Er liebt dich. Und Gott ehrt dich, indem er seinen Sohn an das Kreuz geschickt hat. Spül diese Lügen runter. Es gibt viele Gaben. Viele Gaben. Und auch du hast welche. Aber es gibt nur einen Geist, der sie verteilt. Und jetzt stellt euch mal vor, wie sauber es in unserem Leben aussehen könnte. Wenn wir das alles runterspülen würden, wie strahlend weiß wäre das? Kennt ihr das, wenn das Badezimmer 2-3 Wochen nicht mehr geputzt wurde und dann kommt ihr rein, macht die Tür auf und endlich hat sich jemand erbarmt? Ah. So darf es in unserem Leben, so darf es in unserer Gemeinde auch aussehen. Wir dürfen mit diesen Lügen zu Gott kommen. Wir dürfen mit diesen Lügen, mit unseren Geschwistern uns über unsere Lügen in unserem Leben austauschen und diese Lügen ans Kreuz nageln. Christus hat uns freigemacht. Mit Hilfe dieses einen Geistes, der in uns allen lebt. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.